Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute geht es darum, euren Garten, eure Straßen, eure städtischen Parks auf die Klimakrise, auf die nächsten Dürren vorzubereiten. Und das geht erstaunlich gut, wenn man ein paar Dinge beachtet. Und die erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um die Folgen des Klimawandels und wie ihr eure Gärten, Straßen, Stadtparks, Wälder darauf vorbereiten könnt. Da gibt es nämlich ein paar Kniffe und Tricks, die man beachten sollte, und dann bleibt die Vegetation zumindest deutlich länger grün. Und dazu gehen wir erstmal zusammen auf die andere Straßenseite. Wir sind ja hier im Forsthausgarten. Da schauen wir auch gleich noch ein bisschen tiefer rein, weil wir hier ganz viele verschiedene Stellen haben, an denen man gut sieht, wie Dinge funktionieren oder eben auch nicht. Ich zeige euch natürlich auch Sachen, die schiefgelaufen sind. Aber wir überqueren jetzt mal gemeinsam die Straße. Da kommt schon das nächste Auto. So, wir laufen jetzt mal in die freie Feldflur, weil man hier erste Dinge schon ganz gut sieht. Und zwar, ja, ich laufe mal ein Stückchen weiter. Wir schauen uns mal die Wirkung von Schatten an. Die sieht man hier wirklich ganz hervorragend. Ich muss noch ein Stückchen weiterlaufen. So, hier ist sehr viel Gelb zu sehen. Gelb, gelb, gelb. Und hier wird es auf einmal grün. Und zwar im Schatten der Bäume des Forsthausgartens. Die gehen bis hier auf die Wiese raus. Ja, und da, wo der Schatten weggeht, da wird die Wiese gelb. Also da sind wir schon mal bei Teil 1, Schatten. Warum ist Schatten so wichtig? Klingt alles logisch, aber wir müssen trotzdem mal drüber nachdenken. Im Schatten sind die Bodentemperaturen nicht so hoch. Und das ist eigentlich das A und O. Ne? Der Boden spielt die allergrößte Rolle, logischerweise, weil da ist ja Wasser gespeichert. Und das gilt es zu erhalten. Und wenn wir Schatten haben, dann, muss ich gerade gucken, ihr wisst ja, ab und zu muss ich mal ein bisschen ablenken. Hier ist gerade frischer Fuchskot. Da bitte nicht reintreten mit euren Gummistiefeln, auch im Garten nicht oder im Park, wegen Fuchsbandwurmeiern. Die wollen wir ja vermeiden. So, also das mal gerade zur Ablenkung hier. Jetzt kommen wir wieder in den Garten rein. Also das A und O ist der Boden. Und da, wo wir Schatten haben, da verdunstet das Wasser nicht so schnell. Da wird der Boden nicht so heiß. Wir haben in der freien Feldflur hier gemessen 65 Grad Bodentemperatur an heißen Sommertagen. Und im Schatten der Bäume ist es dann teilweise nur 20, 25 Grad, die Bodentemperatur. Das ist wirklich verrückt. Ja, hier haben wir übrigens auch schon den traurigen Forsthausrasen. Rasen ist es ja nicht. Hier wächst alles Mögliche, bloß kein Gras so ungefähr, also auch ganz viel Moos, und daran ändern wir natürlich nichts. Also da geht es nämlich um Teil 2. Also Teil 1, wollen wir mal festhalten, ist der Schatten. Na, wir machen es vielleicht doch ein bisschen systematischer. Wir nehmen mal Teil 2, das ist die Kühlung. Große alte Bäume, wie unser Lieblingsbaum, die große, große Birke, 25 Meter hoch, größte Birke ever. Habe ich noch nie gesehen, so eine große. Solche Bäume kühlen. Ein einzelner Baum kann im Garten 1 bis 6 Grad kühlen durch Wasserverdunstung. Wie viel Wasser ein Baum verdunstet, seht ihr übrigens gut bei Bäumen, die nah an Häusern stehen. Da veralgen oft so die Hauswände. Die kriegen so einen grauen, grünen, manchmal auch rötlichen Belag. Also Grünalgen können auch rot sein, ja. Ist ein bisschen paradox. Und dieses Veralgen, das entsteht durch den Wasserdampf, der von diesen Bäumen abgegeben wird. Bis zu 500 Liter pro Tag ist das, den die da verdampfen. Und das kühlt. Das kühlt die Umgebung zusätzlich zum Schatten. Ne? Viele Leute denken, im Garten ist es, unter einem alten Baum ist es kühl, weil das Schatten ist. Ja, auch. Aber ich nehme immer gerne den Vergleich, setzt euch mal vergleichsweise unter einen Sonnenschirm. Da ist es viel heißer als unter einem Baum, weil der Baum verdunstet Wasser, der schwitzt, der kühlt. Da könnt ihr euren Garten schon 1 bis 6 Grad runterkühlen. Und wir erleben das hier immer wieder, wenn wir drüben, ich war ja gerade auf der Wiese, zu den Pferden gehen. Da ist es richtig heiß schon auf den Wiesen und wir kommen dann in den Forsthausgarten und hier ist es richtig schön kühl. Und das ist nicht nur gefühlt so, eure Haut ist ja ein super gutes Thermometer. Es ist ja wirklich so, dass es echt kühler ist, viele, viele Grad kühler. Was wiederum bedeutet, dass ihr euer Haus durchlüften könnt. Also viele Bäume auf eurem Grundstück heißt, ihr könnt länger lüften morgens, machen wir auch. Wir haben keine Klimaanlage in unserem alten Forsthaus, wollen wir auch nicht einbauen lassen. Bis jetzt, toi toi toi, dreimal auf Holz geklopft, brauchen wir das auch nicht. Selbst bei den großen Hitzewellen, die übrigens hier in der Höhenlage auch ordentlich zugeschlagen haben. Wenn man denkt, ah, hier in der Eifel, 500 Meter hoch, da wird es ja nicht so heiß. Ja, aber an heißen Tagen, also normal stimmt das, aber bei diesen Hitzeglocken, die über der Landschaft hängen, da ist die Temperaturdifferenz zwischen den niederen Tälern, Rheintal, Köln zum Beispiel, und uns hier oben gar nicht mehr so groß. Es sind dann oft nur noch 2 Grad, ne? Anstatt 5 Grad Unterschied, wie es normal ist. Aber wir können dann trotzdem durchlüften, weil hier bei uns eben schöne, viele alte Bäume stehen, die das Forsthausgrundstück schön kühlen. Also der Kühlfaktor spielt auch eine große Rolle und das wiederum bedeutet, dass hier nicht so viel Wasser verdunstet. Aber wir schauen uns jetzt mal unseren Pflaumenbaum an. Und auch hier sehen wir sehr schön, dass im Schatten dieses Pflaumenbaums, der, ja, Rasen ist es ja nicht, ne, es wächst alles Mögliche drin, Habichtskräuter, Moose und was auch immer, dass die hier sehr schön grün sind unter dem Baum. Also je mehr Bäume, desto grüner bleibt euer Garten. Das ist ja übrigens das Paradox, dass hohe Vegetation weniger Wasser verbraucht als niedrige Vegetation. Also die Vegetation selber verbraucht natürlich mehr Wasser, aber die Verdunstung aus dem Boden ist bei kurzer Vegetation überproportional hoch. Da guckt ja dann, wir haben hier mal so ein bisschen was, na, hier sind wir ja quasi in unserer Rasenfläche, das sind so alte Wühlmauslöcher hier, da guckt schon der Boden raus. Das trocknet natürlich irre schnell aus. Na, so kurzes Gras und langes Gras trocknet wesentlich langsamer aus, weil der Boden sich eben nicht so aufheizt. Und wenn wir dann Sträucher haben oder haben sogar noch Bäume, dann hält das die Feuchtigkeit noch viel besser. So, also, das Thema ist Schatten. Das zweite Thema ist Kühlung. Und je größer die Vegetation, desto mehr Kühlung und desto mehr Bodenfeuchte bleibt erhalten und desto besser könnt ihr lüften. So, jetzt haben wir schon mal die Sachen. Dann haben wir das Thema Evolution im Garten. Lasst eure Wiese, eure Vegetation doch selber entscheiden, wer hier besser parat kommt. Auch das sehen wir hier bei uns ganz gut im eigenen Garten, den wir hier nicht gewässert haben. Wir haben gewässert, da kommen wir gleich dazu, das mache ich schon ab und zu mal, aber eben vieles nicht. Also hier sehen wir, da wo wir Moos und Gras haben, da ist es gelb und da auf einmal wird es grün. Das, was da so grün wird, das ist zum Beispiel Klee. Ja, hier ist Klee. Der sieht schon so auch ein bisschen angeschossen aus, aber doch überraschend grün nach jetzt mittlerweile 2 Monaten ohne nennenswerten Regen. Also gestern hat es hier, da kam Gewitter auf, es hat gedonnert, es hat geblitzt. Ja, das hat tatsächlich auch geregnet, 3 Liter pro Quadratmeter. Das ist natürlich gar nichts. Ne? Und trotzdem sieht das hier noch grün aus. Wow. Ne? Klar, wir haben hier nebendran auch noch Wald. Das bewirkt natürlich schon auch noch was, aber es liegt daran, dass diese Vegetation hier sich in eine Kleewiese verwandelt hat. Das war es ursprünglich nicht. Aber ja, wie kommt das? Klee kommt mit den Wurzeln offenbar sehr viel tiefer als Gras. Und da muss man sagen, okay, dann ist das hier eben Klee und nicht Gras. Und Klee ist schön grün, das Gras ist leider sehr braun, ne? Und dann nehmen wir eben den Klee. Ganz einfach. So, also es kommt auf die Pflanzenarten an und da lasst doch die Natur ein bisschen selber entscheiden. Also wenn ihr natürlich jetzt einen Rasen habt, wo ihr alles immer schön rausgerupft habt und außer Gras nichts steht, dann sieht es unter Umständen sehr, sehr schlecht aus. Aber das machen wir bei uns ja nicht. Unser Grundstück ist auch sehr groß. Also es sind 5000 Quadratmeter. da wären wir ja schön bescheuert. Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern rein arbeitstechnisch, wenn wir das alles akribisch wie mit der Nagelschere machen würden. Außerdem macht das gar keinen Spaß. Wir haben hier sehr, sehr viele Vögel im Garten. Also ungefähr 20 verschiedene Vogelarten. Wir füttern auch ganzjährig. Ja, das ist immer ein Thema für sich. Können wir im Winter vielleicht nochmal aufgreifen. Hatten wir ja schon. Aber die profitieren natürlich davon. Ne? Das ist alles voll. Wir haben hier wirklich, es ist so eine Freude. Die Gimpel und die Kernbeißer und die Spechte und was wir alles haben. Also es macht einfach Spaß. So, und da spielt es natürlich auch eine Rolle, wie vielfältig das ist. Also ich zeige euch hier auch nochmal so ein bisschen Rasen. Da haben wir Kamille und nochmal Habichtskräuter, die jetzt auch schon ein bisschen größer sind, weil man bei dieser Hitze und Trockenheit vor allem natürlich nicht mäht. Ne? Wenn man dann mäht, hatten wir gerade schon, Vegetation wird kürzer, Boden heizt sich stärker auf, verdunstet mehr Wasser und schon trocknet alles aus. Also ich bin ja nicht so pingelig, ich habe es schon gerne ein bisschen kürzer, ne, dass ich da gut durchlaufen kann und gut ist. Und den Rest könnte ich dann selber entscheiden. Übrigens, gerade mal ganz nebenbei, bei solchen trocken, heißen Wetterlagen, da gibt es kaum Zecken. Warum gibt es da kaum Zecken? Weil Zecken mit geringer Luftfeuchtigkeit nicht gut klarkommen. Und die steigen jeden Morgen mühsam auf die Gräser zum Beispiel und warten da auf passende Blutspender. Und wenn es dann heiß wird, dann gehen sie wieder runter und müssen in der Bodenstreu schauen, dass sie nicht so viel Feuchtigkeit verlieren. Also wenn es geregnet hat am nächsten Morgen, ja, da sowas ist natürlich cool für die. Dann können wieder auf Beutezug gehen, aber in so trockenen Wetterlagen ist für die ganz schlecht und viele vertrocknen dann auch. Also das müsste eigentlich, kenne ich jetzt keine Statistik, aber rein von der Logik her, nächstes Jahr eine Ecke weniger Zecken geben nach diesen Trockenperioden. Apropos Tiere, wir sehen hier Wühlmäuse, die den Garten verwüstet haben. Ja, also überall Wühlmauslöcher, Loch an Loch. Ja, also es ist wirklich, naja, geht so schön, würde ich mal sagen. Die beißen dann auch rund um die Löcher das Gras weg. Die fressen ja auch Graswurzeln, aber es ist wirklich ein Loch am anderen. Also auch hier bei unseren Hochbeeten. Zum Glück nur unten, nicht in den Hochbeeten. Loch an Loch an Loch. So. Gegen Wühlmäuse kann man, ja, theoretisch könnte man Fallen aufstellen, aber warum? Die tun uns ja nichts im Garten. Also solange sie hier nicht irgendwelche Sachen abfressen, aber in den Hochbeeten passiert das sowieso nicht bei uns. Und ansonsten, ja, sollen sie hier sein. Und, Mensch, es ist ja wirklich, da sind hier Gänge und Löcher, es ist unfassbar. Es hat aber auch Vorteile. Ne? Die Wühlmäuse haben auch Vorteile. Was für Vorteile haben sie denn? Sie haben den Vorteil, dass Regenwasser schnell einzieht in diese Löcher. Gärten sind ja grundsätzlich verdichtete Zonen. Da ist früher mal ein Bagger drüber gelaufen, mit eurem Rasenmäher, mit den Schuhen und so weiter. Es ist tausendfach verdichteter Boden und das ist natürlich schlecht. Es geht ja darum, nochmal Klimawandel, Feuchtigkeit. Wir wollen den Garten robust machen, also muss der Boden feucht bleiben, so lange wie es irgendwie geht. Und wenn es denn da mal regnet, dann erleben wir immer häufiger Starkregenereignisse. Und ein Starkregenereignis heißt 20, 30, 40, 50, 60 oder noch mehr Liter, die dann runterkommen in kürzester Zeit. Und dieser verdichtete Boden, erinnert euch vielleicht an die letzte Kurzfolge, verdichteter Boden kann das dann nicht aufnehmen. Und dann läuft das wertvolle Wasser weg. Und da wäre es doch schön, es läuft ins nächste Mauseloch rein und verteilt sich dann unterirdisch. Das hat zwei Vorteile. Probiert es mal mit einem Gartenschlauch aus. Ich habe es mal gemacht, spaßeshalber. Das kommt überhaupt nicht hoch, das Wasser. Ich weiß nicht, wie lang die sind unterirdisch. Müssen aber sehr, sehr lang sein, weil bis das Wasser oben rauskommt aus dem Mauseloch, entweder dauert sehr lange oder es passiert gar nicht. Unfassbar, wie viel Wasser das aufnimmt. Also es geht sehr schnell, die Wasseraufnahme, wie so ein Gully. Das bleibt aber bei euch. Das läuft ja nicht unendlich tief. Also hier in unserem Fall zum Beispiel kommt noch ein Meter Fels. Das wissen wir deswegen so genau, weil wir hier mal einen Brunnen gebohrt haben. Und stimmt, auch eine Schaukel gebaut. Eine Schaukel mit ein Meter tiefen Fundamenten, weil ich schaukel gerne richtig schwingend. Und unsere Schaukel ist 5 Meter hoch. Und da brauchten die sehr tiefe Fundamente. Und ja, da wissen wir, okay, nach einem Meter kommt bei uns Fels. Also tiefer kann das Wasser gar nicht laufen. Und wenn es aber so tief läuft durch die Mauselöcher, dann ist das super. Das ist ja genau da, wo wir es haben wollen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Besonders trockenheitsresiliente Pflanzen sind Pflanzen, die tief wurzeln. Dazu gehören zumindest die Rasengräser häufig nicht. Aber der Klee wurzelt ja tief, die Sträucher wurzeln tief, die Bäume wurzeln tief. Und die kriegen das Wasser alle da, wo sie es am nötigsten brauchen, nämlich unten und nicht oben in der flachen Schicht. Oben in der flachen Schicht trocknet sie auch zuerst wieder aus. Und wenn es runterkommt durch die Wühlmauslöcher, dann haben wir es genau da, wo wir es brauchen. Also insofern sind Wühlmäuse gar nicht so schlecht. Ne? Haben ja sehr, sehr schlechten Ruf. Aber wie alles in der Natur gibt es auch immer wieder Dinge, die von der Anwesenheit dieser Arten profitieren. Also ärgert euch nicht so sehr über die Wühlmäuse. Und die machen ja nicht so große Haufen. Übrigens, kleiner Tipp, auch in Bezug auf Maulwurfshaufen. Also wenn ihr die Erde nicht sowieso braucht, die wühlen ja häufig dann so im Herbst, Winter alles auf. Entweder nutzt das für die Blumenbeete oder ihr hakt das direkt flach raus, also sofort, ne, bevor das so festbackt durch den Regen. Schön flach aushaken, dann verwächst sich das im Frühjahr. Dann sieht man das gar nicht mehr. Also so mache ich das. Macht am wenigsten Arbeit. Wir haben ja, wie gesagt, ein großes Grundstück und ich habe da ehrlich gesagt keine Lust, da, wer weiß wie viel, Eimer Erde hin und her zu schleppen mit Schaufel und dann verschmiert das alles. Im Winter regnet es ja dann zum Glück doch in der Regel mehr. Und dann haben wir da eine Pampe. Nein, ich hake das mit dem Rechen direkt flach oder einfach nur mit dem Gummistiefel gegengetreten. Wuff, dem Maulwurf ist es übrigens egal. Der kommt da sowieso nicht mehr hin. Der hat seine Gänge ausgehoben. Der braucht den Hügel ja nicht. Das ist ja Abraum für ihn. Also die Tiere stört man damit nicht. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Also Maulwurf übrigens genau. Gleiche Kategorie, lockert euren Gartenboden so schön auf, dass ihr da Abzugskanäle habt für Regenfälle, dass da eben möglichst viel gespeichert wird. Wir kommen mal zum Thema Humus. Humus ist ein guter Wasserspeicher. Also nicht nur der Boden selber, ne, der speichert Wasser, Lehm übrigens ganz besonders gut. Ton nicht ganz so gut, Sand auch nicht, weil da läuft es halt eher durch. Also Lehmanteile im Boden, die wären schon sehr wünschenswert. Und noch viel besser ist es, wenn da ordentlich Humus drin ist. Und Humus fehlt in den allermeisten Böden. Das zeige ich euch gleich mal an einer anderen Stelle. Jetzt sind wir an einer anderen Stelle angekommen, im Garten. Ja, so weit ist die Reise nicht, aber die Zwischenschritte, die habe ich mir jetzt einfach gespart. Hier haben wir eine Stelle, da habe ich vor Jahren mal ein bisschen das Brombeergestrüpp weggemacht, einfach damit ich zum Gartentürchen komme. Na, zum Gartentürchen, wo ich viele Podcast-Folgen drehe, beziehungsweise außerhalb in einem schönen alten Buchenwald. Oh, hier wird es auch direkt kühler. Ich bin jedes Mal platt, wie deutlich das zu merken ist. Was ich euch heute zeigen wollte und auch erklären wollte, ist, wie schnell Humus verschwindet, sobald Sonne drauf kommt. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Schatten, aber gar nicht so sehr Thema Schatten und Boden austrocknen, sondern Schatten und Humus. Humus, das sind tote Pflanzenteile, wisst ihr ja, kann auch tote Tierteile sein. Tote organische Substanz, sagen wir es mal so, und das ist das braune Gold des Bodens, ne? So kann man es auch sagen. Und Humus speichert halt unheimlich viel Wasser. Und Humus ist in unseren Böden Mangelware. Also von Natur aus hätten wir sicher 20, 30, vielleicht sogar 50 Zentimeter Humus in unseren Böden. Aber durch menschliche Tätigkeiten ist der fast verschwunden, teilweise gegen null. Und also, dass man es als dunkle Schicht sieht, dass da Humusbestandteile noch irgendwo mit im Sand oder Lehm sind, okay. Aber dass da wirklich eine Humusschicht ist, das sehen wir zum Beispiel auf landwirtschaftlichen Flächen gar nicht mehr. Und Humus ist das Leben schlechthin. Da sind Bakterien drin, da sind Pilze drin, da sind Insekten drin, da sind Springschwänze, Hornmilben, sonst was drin. Die fressen, die überziehen das Ganze mit Schleim. Ja gut, klingt ekelhaft, aber das, man sagt etwas vornehmer, Biofilm. Und dieser Biofilm, der klebt das alles zusammen und hält das feucht. Und da speichert sich halt irre viel Wasser. Und in dem Augenblick, wo es warm wird, also wo Sonne drauf ballert, da gibt es einige Bakterien und Pilze, die zur Höchstform auflaufen. Ihr kennt das vielleicht aus dem Komposthaufen. Da ist es auch schön warm drin und dann, je wärmer der Komposthaufen ist, so schneller setzt sich der Komposthaufen um, so nennt man das ja. Letztendlich wird da ja Material abgebaut. Es bleibt zwar Humus übrig, aber es wird sehr viel veratmet. Das seht ihr übrigens im Winter daran, dass der Komposthaufen dann richtig dampft. Und Dampf heißt, das ist der Wasserdampf, der frei wird beim Veratmen von organischer Substanz. Übrigens ist es bei uns genau dasselbe. Also wenn ihr mal irgendwo gegen eine Scheibe haucht oder so oder im Winter euren Atem seht, ihr veratmet ja auch organische Substanz, nämlich euer Essen. Was dann nachher im Klo landet, das ist nur ein Teil. Ein Großteil atmet ihr aus als CO2 und Wasserdampf. So, und das machen die ganzen kleinen Bodenknilche hier auch. Beim Komposthaufen sieht man das, im Winter sogar dampfen oder beim Mist sieht man es sogar dampfen. Hier auf dem Boden sieht man es natürlich nicht dampfen. Aber hier habe ich, ja, ich bin auch ein alter Egoist, ich laufe halt auch gerne mal eine Strecke durch den Garten. Ich habe ja ganz viel Brennnesselfläche, ich habe ganz viel Brombeerfläche. Es ist also alles voller Dschungel sozusagen, aber so ein paar Flächen, ja doch, die habe ich auch freigemacht. Und auf diesen freigemachten Flächen ist genau das passiert, was wir überall in den Gärten sehen, aber auch in Parks oder in Wäldern, dass die Humusschicht praktisch weg ist. Also es kommt hier der blanke Boden raus. Sofort dieser Mineralboden, dieser braune, ganz feine Boden. Also wenn ihr es nicht glaubt, dass das Boden ist, einmal in den Mund nehmen und dann mal gucken mit den Zähnen, wenn es knirscht, dann wisst ihr, okay, das ist Boden, Mineralboden, das ist kein Humus. So, und wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Ich gucke mal gerade, ob wir das jetzt unter den Brombeeren testen. Will ich das wirklich? Na gut, für euch mache ich das. Ich gucke mal, wo komme ich denn hier am besten rein? Weil ich wollte euch mal zeigen, wie der Humus aussieht, wenn wir im Schatten bleiben. Ach Mann, manchmal habe ich auch Ideen. Jetzt muss ich es aber umsetzen. Wie komme ich denn hier dran, ohne mich hier völlig zu zerkratzen? So, warte mal hier. Oh, diese Brombeeren, die nerven. Ja gut, aber ist auf der anderen Seite, da baut halt der Zaunkönig seine Nester, ne? Und andere Vogelarten. So, jetzt schauen wir mal, es ist derselbe Boden, ein paar Meter weiter. Und wir gucken uns jetzt mal an, was hier im Schatten passiert. Na, da sehen wir schon mal ganz viele Blätter. Hier kann man richtig reingraben. Und hier kommen wir, na gut, jetzt kommen wir erstmal hier auf Baumwurzeln. Da kommen wir natürlich nicht weiter. Aber man sieht schon, das ist alles braun, also dunkelschokoladenbraun. Das ist alles Humus. Ne? Also ich komme hier überhaupt nicht auf den Mineralboden, bin schon 5 cm tief. Alles fein bröselige, alte organische Substanz. Nee, da komme ich gar nicht auf den Boden. Ne? So, das ist, jetzt gucke ich mal gerade, ja, 1 Meter weiter. Ne? Einmal so. Und das ist der Schatten der Brombeere, die hier wächst. Und jetzt sind wir schon wieder beim Thema, wie euer Garten klimaresilienter wird. Ihr braucht höhere Gewächse, ihr braucht Schatten auf dem Boden. Das heißt, man sollte im Garten nicht so viel bearbeiten. Jetzt muss es natürlich nicht unbedingt Brombeere oder auch hier Brennnessel sein. Man sagt, die Brennnessel, die hat aber echt schon gut gelitten hier in der Hitze. Mein lieber Scholli, auch noch in der Trockenheit. Die sieht schon ein bisschen hart aus. Gucken wir mal ein bisschen weiter rüber hier. Ja, aber hier haben wir schon wieder Brombeere. Die Brombeere ist tatsächlich besser. Brombeere ist gut. Totholz ist übrigens auch klasse. Also hier ist ein alter Stamm mal umgefallen. Der ist wann ist der umgefallen? 10 Jahren oder so. Der zerbröselt hier so langsam. Der speichert auch Wasser im Boden. Also ganz, ganz wichtig. Jetzt ist es nicht jedermanns Sache, so eine Wildnis im Garten zu haben. Wobei ich ehrlich sagen muss, mir ist lieber eine grüne Wildnis als ein brauner Wimbledon-Rasen. Und man sieht es ja, ne, sobald Vegetation entfernt wird, die ich eben gemacht habe, um Laufwege zu haben, ist der Humus weg. Der verbrennt, so sagt man das. Aber da wird wie im Komposthaufen, ne, die Temperaturen steigen ja, durch die Sonne wird dieser Humus eben abgebaut. Und Humus ist halt ein Wasserspeicher. Ja, also wenn man den Garten grün haben will, irgendein Tod muss man sterben, in Anführungszeichen. Also ist es sinnvoll, Sträucher zu haben. Wir schauen uns noch mal die Brombeeren an, weil da ist man wirklich fassungslos. Ich gucke mal gerade, pflück mir mal gerade eine. Und die sind sogar saftig. Also hier ist ja wirklich nichts gegossen worden. Hier hat das jetzt zwei Monate lang nicht so geregnet, dass überhaupt was bei den Wurzeln angekommen ist. Und die Dinger sind grün, also die Brombeerblätter, die Ranken sind noch saftig, die Brombeeren selber sind saftig. Und ich denke, boah, wie machen die das? Ja, und solche Pflanzen braucht ihr für euren Garten. Wir haben übrigens auch hier nicht-heimische Gewächse. Das hier habe ich mal, ich glaube, zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen. Also schon 12 Jahre her. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich kenne mich mit nicht-heimischen Arten nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen. Gartenpflanzen ist eigentlich nicht so mein Thema. Und die sieht schlecht aus. Ne? Hier lässt die Blätter hängen. Irgend so ein Laubstrauch. Keine Ahnung. Würde ich für mich auch gar nicht nehmen wollen. Ich habe es halt behalten, war ein Geschenk. Ja, man will ja nicht so sein. Also pflanzt man sie im Garten raus. Garten ist ja groß genug. Aber nochmal ein schönes Beispiel dafür. Nehmt doch heimische Arten, die gut angepasst sind. Hier haben wir auch so ein Beispiel. Das gucken wir gerade an. Das ist eine Weide. Die steht in einem ehemaligen Hühnergehege. Und deswegen ist sie immer von den Hühnern kurz gehalten worden. Und jetzt darf sie wachsen. Und diese ist eine Saalweide. Diese Saalweide, der geht es richtig gut. Auch hier, knochentrocken. Ja? Ganz, ganz schlecht eigentlich. Und diese Saalweide, die sieht quietschfidel aus. Credo also, hohe Vegetation, so hoch wie möglich. Also wenn es keine Bäume sind, dann Sträucher und nicht so viel Rasenflächen. Und da, wo ihr gerne Grün habt, Grünflächen habt, da lasst was anderes wachsen. Hier haben wir nochmal so ein Beispiel. Hier kommen wir gerade auf eine Stelle, wo mehr Gras ist. Da sieht es echt katastrophal verwelkt und gelb aus. Ja, und dann, jetzt kommen wir langsam wieder in den Bereich einer Eiche. Die habe ich mal wachsen lassen. Und im Bereich dieser Eiche, ja, sieht alles grün aus. Sobald ich aus dem Bereich der Eiche rauskomme, wird es braun. Und im Bereich der Eiche wird es grün. Und dann habe ich natürlich auch wieder meine Brombeeren und so weiter. Also die Mischung macht's. Und das ist eben das Paradoxe. Je größer die Pflanzen bis hin zu den Bäumen, desto grüner bleibt euer Garten. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Gießen. Böse Sache. Es wird doch nicht gegossen. Doch. Aber mit Verstand. Hier haben wir wieder unsere Lieblingshausbirke. Ziemlich genau 90 Jahre alt. Ich überlege gerade, wie alt ist sie genau. 92 Jahre ist sie schon. Zusammen mit dem Haus, als das Haus gebaut wurde, gepflanzt worden. Und ich habe hier einen Rasensprenger. Ja, der Peter vergeudet wertvolles Trinkwasser für einen Baum. Da kann ich nur sagen, ja, ich würde mir das wirklich gut überlegen, ob ich mein Auto wasche, mein Pool fülle, Planschbecken, sonst irgendwas. Kann man alles machen, aber für uns hat Priorität dieser alte Hausbaum. Der steht unmittelbar vor dem Forsthaus, prägt das Forsthaus auch. Wir haben ja noch mehr alte Bäume, die wir nicht gießen. Ne? Also daneben dran, da haben wir auch so ein kleines Wäldchen. Da wird übrigens auch schon eine Birke gelb. Ne? Also man kann ja nicht alles gießen. Das würde ja viel zu viel Wasser verschwenden. Das ist halt so, das schaffen wir nicht bei so einem großen Grundstück. Aber die Bäume, die eine Relevanz haben für euch, ne, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen herzlos, aber die Bäume, die eine Relevanz haben, die sollte man schon gießen und dann richtig. Richtig gießen heißt nicht zu häufig, muss ja gar nicht sein, aber dann viel auf einmal, dass es tief einzieht. Die Wühlmäuse lassen grüßen. Es muss ja unten hin. Ne, es muss ja unten hin in die tieferen Wurzelbereiche und dort soll das Wasser dann möglichst lange halten. Es soll also nicht verdunsten. Wenn ihr gießt, übrigens dann abends. Ne? Abends gießen, warum? Weil wenn ihr tagsüber gießt, dann die Luft wird ja immer heißer in der Sonne, verdunstet eigentlich unnötig viel. Wenn ihr abends gießt, dann kann das über Nacht schön einziehen. Die Bäume können über Nacht schön tanken. Das machen sie übrigens auch. Ne? Bäume pumpen sich, wenn sie es denn können, nachts regelrecht auf. Das ist nicht viel, im Bereich von 0, irgendwas Millimeter oder so. Aber es ist messbar. Und entlassen dann teilweise schon mal so ein bisschen als Vorrat aus tieferen Bodenschichten ein bisschen Wasser in obere Bodenschichten, damit sie am nächsten Tag das oben abgreifen können oder eben auch der Baum nachwuchs. Apropos, wenn ihr Bäume im Garten habt, die können ja auch mal sterben. Ne? gerade bei den Birken sieht es ja dieses Jahr dramatisch aus, aber auch bei anderen Bäumen, dann ist es immer gut, es kann ja auch sein, ihr habt einen Baum, der vielleicht nicht so gut geeignet ist, eine Baumart, vielleicht eine Douglasie. Ja, sowas soll es geben, ne? Haben wir ja im Garten auch. Ja, wir haben ja im Garten hier auch Douglasien, und die der irgendein Vorvorgänger mal gepflanzt hat. Dann zieht doch schon Bäume im Schatten nach. Denn Bäume auf der Freifläche werden im Rahmen des Klimawandels immer schlechter anwachsen. Das ist auch ein Riesenproblem. Und gepflanzte Bäume haben, das wisst ihr schon, flache Wurzeln. Warum, weiß man nicht. Aber bei gepflanzten Bäumen sind ja die Wurzeln beschnitten, die Wurzeln nicht mehr tief. Das heißt, das sind die Bäume, die als erstes vertrocknen. Ja, und dann sagt man, ah, das ist der Klimawandel. Nee, das ist, weil die gepflanzt wurden. Wenn die an tiefere Bodenschichten kämen, das sind ja die, die am längsten feucht bleiben, dann wäre das alles gar nicht so problematisch für Gartenbäume. Aber weil die meisten eben gepflanzt sind, auch wie diese schöne alte Birke hier. Schöne, dicke alte Birke, da muss man doch mal dran gehen. Diesen schönen, riesigen Stamm, das ist wirklich unfassbar, was das für ein Baum ist. Das glaubt man ja gar nicht. Der ist gepflanzt worden und dafür kann er ja nichts. Der wird also gerettet. Punkt. Ende aus. Unsere Entscheidung. Aber wir lassen im Schatten dieses Baums hier schon mal weitere Bäume nachwachsen, nämlich Buchen, die hier viel besser geeignet sind. Übrigens Buchen, auch in Städten, immer noch eine gute Wahl. Ich gucke mir das regelmäßig an. Die kommen in der Regel noch ganz gut zurecht, wenn der Boden einigermaßen stimmt. Da sind wir wieder beim Thema Wasser. So, ne? Auch hier lassen wir welche nachwachsen. Die wachsen schon sehr, sehr schön groß geworden. Und wenn dann mal, jetzt kommen wir nochmal hier, das ist eigentlich meine Lieblingsnachwuchsbuche. Wunderbares Exemplar. Ja, wie groß ist die? Boah, 12 Meter locker schon. Ich selber gesehen, wie die aufgewachsen ist. Schön klein aus dem Samen. Ungestörtes Wurzelsystem. Da kann man übrigens auch mit solchen Bäumen viel mehr Geduld haben. Warum pflanzen denn Leute große Bäume? Weil sie ungeduldig sind. Kann man ja gut verstehen. Aber je größer die Bäume sind beim Pflanzen, desto schlechter wachsen sie an. Und die muss man dann eben peppeln, sprich besonders viel gießen. Wenn die aus einem Samen wachsen, dann haben die ja relativ schnell ein riesengroßes und auch tiefes Wurzelsystem. Also so ein halb Meter hoher Baum, der kann schon durchaus 5 Meter Wurzeldurchmesser haben. Ah, stimmt. Wenn ihr die Bäume gießt, müsst ihr darauf übrigens achten, dass ihr ordentlich im Umfeld gießt. Also für die Birke hier, ich schätze mal gerade, boah, ich würde mal sagen, bis in 30 Meter Entfernung vom Stamm gießen wir. Ja, ja, das tut im Geldbeutel weh und auch in der Wasseruhr und auch im Gedanken an Wasserverschwendung. Aber wenn ihr dem Baum helfen wollt, und ich kann es nur empfehlen, macht es. Das geht um eure Gesundheit und es geht natürlich auch um Empathie für diese schönen alten Bäume, die wir dringend in den Städten brauchen. Dann würde ich da mal ein bisschen Wasser opfern. Auf den Gesamtjahresverbrauch, also wir nehmen mal Waschen, Spülen, Toilette, Auto reinigen und so weiter und so weiter. Auf den Gesamtjahresverbrauch macht das nicht so viel aus. Und ihr habt diesen Baum im Sommer für eure heißen Sommer, die Linderung dieser heißen Sommer gerettet. Wir kommen aber nochmal auf das Bäume nachziehen. Bei nachwachsenden Bäumen hat man einfach ein bisschen mehr Geduld. Weil der große alte Baum oder die großen alten Bäume, die stehen ja schon. Das sollte man übrigens auch in Städten dringend machen. Man hat da tolle Alleen, alles super. Vielleicht berührt sich auch ein Baum mit dem nächsten schon und man sagt, super, mehr brauchen wir ja nicht. Doch, ihr müsst Nachfolgebäume haben. Stadtbäume werden ja generell nicht so alt. Und wenn wir gerade im Klimawandel das städtische Grün erhalten wollen, dann müsste man eigentlich zwischen den alten Bäumen überall schon kleine Flächen schaffen, am besten umzäunt, ne, weil so kleine Sämlinge, die werden ja schnell mal kaputt getreten, wo junge Bäume mit ungestörtem Wurzelsystem in aller Ruhe nachwachsen können, ohne dass man sie schon dringend braucht. Also so mache ich das und es hat bis jetzt ganz guten Erfolg. Also wenn mal einer von den alten Bäumen stirbt, dann steht, Stand heute, schon ein 12 Meter hoher Jungbaum daneben. Und wenn man mal guckt, was in den Städten so gepflanzt wird, die sind ja in der Regel kleiner. Und diese Bäume hier, die sind aus Bucheckern gewachsen. Die haben ein Bombenwurzelsystem und sind dadurch eben viel, viel besser angepasst an die Verhältnisse hier. Übrigens sind die Bäume, die selber wachsen, also wenn ihr das schafft, das ist sozusagen die Königsdisziplin, Bäume zufällig wachsen lasst, dann habt ihr genau die, die dahin wollen und dahin gehören. Und die genetisch auch allerbestens angepasst sind. Ich glaube, wir haben hier sogar so ein Exemplar. Ich muss mal schauen. in unserem Beet. Gehen wir mal gerade nach vorne hier. Wir haben so eine kleine, genau, eine kleine Bruchsteinmauerbeet. Und in diesem Bruchsteinmauerbeet haben wir eine Saalweide. Die wächst hier gerade hoch. Die wächst hier einfach aus dem Beet raus. Also da, ja, liebe Saalweide, brauche ich dich jetzt nicht unbedingt. Das ist mir ein bisschen zu nah am Haus. Aber grundsätzlich kann man sagen, Bäume, die eben von selber dort wachsen, also wenn die Saalweide jetzt ein bisschen günstiger stehen würde, würde ich sagen, komm, wachs. Also so Bäume habe ich ja, kann ich euch zeigen. Ah, die habe ich doch. Na, zeige ich euch mal welche, wo ich sage, komm, du kannst stehen bleiben. So ein komm, du kannst stehen bleiben, ist zum Beispiel die Zitterpappel hier. Oder auch die Vogelbeere. Ne? Die kann stehen bleiben. Diese schöne Zitterpappel kann stehen bleiben. Die ist von selber gekommen. Und sagt, ach, ja, dann bleibt doch. Oder, ja, wie gesagt, unser Garten ist groß, aber im Park, in städtischen Parks geht es ja ganz genauso. Hier entsteht ein richtiges Waldgebüsch. Das war mal eine Stelle, wo ich Brennholz aufgearbeitet habe. Haben wir früher auch viel mit Holz geheizt. Und da wächst jetzt einfach alles zu. Und ich habe echt überlegt, säge ich das alles wieder ab? Der Garten muss ja sauber gehalten werden. Ja, auch als Peter Wohlleben habe ich so komische Reflexe. Ich bin ja auch nur ein normaler Mensch und habe eine gewisse Prägung. Wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Lass das doch stehen. Da haben wir eine Birke, ja, die sieht auch schon ein bisschen angeschossen aus. Eine Hainbuche, da steht eine Eiche. Übrigens hier die, da hier stehen so Pflaumenbäume. Und zwar eine ganze, ganze Menge. Die gehören zu dieser daneben stehenden Kulturpflaume. Ja, die hängt ja schon voller Früchte. Wir warten jeden Tag darauf, dass sie endlich mal reif sind, die Dinger. So eine Schweizer Pflaumenspezialität. Und die Wurzeltriebe sind zig Meter entfernt zu einem regelrechten Wald geworden. Auch die lassen wir stehen. Das kann der Pflaume ja nur nutzen. Das ist ja dasselbe Wurzelsystem, es ist derselbe Baum. Und wenn die darüber mehr Energie bekommt, schmecken die Pflaumen vielleicht besser. Übrigens auch mal, ne? Schöner Hinweis, der Baum möchte das ja. Der kann es ja selber entscheiden, was er möchte. Und wenn der sagt, ich will aber Wurzelaustriebe haben, okay, dann mach doch. Und macht es da kühl und feucht. Ja, ihr Lieben, das war so ein bisschen Rundgang. Ich fasse aber nochmal zusammen. Wir haben ja heute einiges besprochen. Also, Schatten ist das A und O. Schatten, 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 dass die Bodentemperaturen nicht zu hoch kommen und dass nicht zu viel Wasser verdunstet, ne, dass es nicht wegbrennt in der heißen Sonne. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, lasst in eurem Garten ein bisschen Evolution zu oder in städtischen Parks, genau dasselbe. Wenn da eben kein Gras wächst, sondern Klee, ja super, der ist besser angepasst. Es kann auch irgendwas anderes sein, spielt gar keine Rolle. Ihr seht es ja jetzt in der Trockenheit, das, was grün ist, wurzelt besonders tief, ist besonders gut angepasst. Hurra, das breitet sich von alleine aus, wenn nicht irgendjemand daherkommt und es wieder ausreißt. Punkt 3, Humus, Humus, Humus. Und Punkt 3 ist wieder an Schatten geknüpft. Je weniger hohe Vegetation, desto schneller heizt sich der Boden auf und desto schneller wird der Humus abgebaut. Das ist aber der Hauptwasserspeicher. Also ein zusätzlicher vertrocknender Effekt, wenn dieser Hauptwasserspeicher ausfällt und der Boden sich noch aufheizt. Also auch dort lasst buschartige Vegetation zu. Das müssen ja keine Brombeeren sein, obwohl die verdammt lecker schmecken. Kann ja auch irgendwas anderes sein, was sich dort vor Ort bewährt hat. Also nehmt bitte heimische Arten. Ihr habt es ja an dieser einen Pflanze im Garten gesehen, die ich mal geschenkt bekommen habe. Das ist häufig Murks. Ne? Und die Natur weiß schon besser, was da hinpasst und was nicht. Also Brombeergebüsche, super. Dann, was haben wir noch gehabt? Wir haben das Thema Bäume gießen. Gießt eure Bäume. Also frisch gepflanzte sowieso, die müsst ihr über Jahre gießen und wässern. Da machen auch diese Wassersäcke mal Sinn, wobei die dann sehr schnell veralgen und dann nichts mehr taugen. Ansonsten, wenn die Bäume schon viele Jahre stehen oder sogar auch Samen gewachsen sind, dann müsst ihr schauen, dass ihr weit entfernt von den Bäumen auch wässert. Also das lohnt sich. Es sind ja, gut, es werden zunehmend Trockenphasen, aber Gott sei Dank sind es eben doch nur ein paar Tage im Jahr, wo man mal wirklich den Wasserhahn aufdrehen muss und die Bäume unterstützen, sonst schmieren sie halt ab. Also alles, man kann so ganz grob sagen, bis Ende Juli solltet ihr die massiv unterstützen. Danach, wenn dann Blätter fallen, auch im größeren Umfang, das verkraften Bäume in der Regel ganz gut. Aber davor, also wenn das im Juni, Juli schon losgeht mit massivem Laubfall, das ist für Bäume lebensgefährlich. Also da sollte man wirklich mit Wasserspenden kräftig nachhelfen. Part 5, zieht Ersatzbäume nach. Das gilt für Parks, das gilt selbstverständlich auch für den Wald und das gilt noch mehr für den eigenen Garten, damit, wenn es mal ein großer Baum nicht schafft, zum Beispiel, weil es eine nicht heimische Art ist, die hier die Kurve nicht kriegt. Ne, Rosskastanie ist ja so ein Klassiker mittlerweile. Die wird ja von Miniermotten auch noch malträtiert. Und dann noch mit der Dürre. Das ist ja eigentlich eine Schluchtwaldbaumart, die es gerne feucht und kühl mag. Wenn die dann ausfällt, dann habt ihr schon wieder den nächsten Baum da und müsst nicht Jahrzehnte warten. Das werden ja viele von uns gar nicht mehr erleben, dass die Nachwuchsbäume kühlen. So habt ihr die schon da stehen. Alles bestens. Ne? Das sollte man tun. Und im Zweifelsfall einfach Wildnis zulassen. Das können kleinste Stellen sein, so wie hier bei uns, ne, mit dieser Zitterpappel hier, ne, die hier völlig ohne zu fragen einfach in unserem Garten wächst oder eben dieses kleine Gebüsch hier. Macht es. Das ist im Sommer so cool. Und wenn ihr sagt, ja toll, aber ich will ja von meinem Garten was haben, stellt doch einen Tisch mit zwei Stühlen hin und trinkt dort euren Kaffee an heißen Sommertagen. Dann habt ihr sofort was davon. So in die Richtung wird euer Garten klimaresilient, auch eure Straße, da trifft das ja alles eins zu eins zu, euer Stadtpark oder eben auch draußen im Wald, das ist ja alles das Gleiche. Also so kommen wir alle gemeinsam mit den Pflanzen besser durch die Klimakrise. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr könnt das ein oder andere tatsächlich umsetzen bei euch zu Hause und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und hören. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen. Bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.